Liebe Gemeinde, seid alle ganz herzlich gegrüßt zu diesem Gottesdienst. Sicherer Halt in stürmischen Zeiten. Das haben wir als Thema für diesen Gottesdienst gewählt. Es gibt eine ganze Menge an Stürmen, die versuchen, uns den Halt zu nehmen. Und dabei sind nicht in erster Linie die in dieser Zeit so üblichen Herbststürme gemeint. Egal, ob man die vielschichtigen globalen Probleme dieser Zeit sieht, die Herausforderungen in unserem Land oder die Sorgen und Anfechtungen, die uns in unserem ganz persönlichen Alltag betreffen. Diesen Stürmen sind auch wir als Christen ausgesetzt. Wie wir damit umgehen und wie wir in den Stürmen dieser Zeit den Halt nicht verlieren, darauf wollen wir versuchen, heute eine Antwort zu finden. Und dafür haben wir Guntram Wurst eingeladen. Guntram ist gelernter Tischler und lebt mit seiner Frau, die er heute noch mitgebracht hat, und seinen zwei Kindern in Limbach-Oberfrohna. Nach einem Fernstudium am Seminar für biblische Theologie in Beatenberg in der Schweiz arbeitet er seit 2017 beim Evangelisationsteam. Das Evangelisationsteam ist sicherlich vielen von uns bekannt, auch durch Lutz Schäufler, der vor einigen Jahren hier zu einer Zeltevangelisation war, und auch im nächsten Jahr wird das Zelt des Evangelisationsteams wieder in Susa stehen. Wer dennoch noch ein paar mehr Informationen dazu haben möchte, für den liegen hier am Mittelgang ein paar Flyer und ein paar Infos bereit. Guntram, dir nochmal ganz persönlich herzlich willkommen. Gottesdienst einmal anders, obwohl gar nicht so viel anders ist. Anders ist, dass wir heute die Abkündigungen an den Beginn des Gottesdienstes stellen. Und da möchte ich uns zunächst den Spruch für die neue Woche vorlesen. Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Das Dankopfer, was wir später einsammeln, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir laden ganz herzlich ein, heute 11 Uhr zum Kindergottesdienst ins Pfarrhaus. Heute Abend um 19.30 Uhr startet in der landeskirchlichen Gemeinschaft eine Evangelisation mit Gunzer Gräbner. Sie wird von heute bis kommenden Freitag stattfinden und steht unter dem Thema Unerwartet. Un-er-wartet. Seid alle auch dazu herzlich eingeladen. Morgen um 19.30 Uhr trifft sich der Mütterkreis im Pfarrhaus. Christenlehre und Konfirmandenunterricht finden wieder nach Plan statt. Am Donnerstag um 16 Uhr trifft sich der Singekreis und um 17 Uhr die Kurrente. Am Freitag findet keine Bibelstunde statt. Am kommenden Sonntag seid ihr alle ganz herzlich wieder eingeladen um 9.30 Uhr zum Gottesdienst mit der Echband und um 11 Uhr zum Kindergottesdienst und zur Lammergruppe. Vorab schon mal ein Hinweis für Samstag, den 16.11. An diesem Samstag lädt die junge Gemeinde um 19 Uhr in unsere Kirche zu einem Lobpreisabend ein unter dem Thema Nähe zu Gott. Und ein Hinweis auch noch vorab, was diesen Gottesdienst betrifft. Der Thomas wird später noch mal ein paar detailliertere Worte dazu sagen. Wir haben nach dem Gottesdienst, nachdem der Chor ein Lied gesungen hat und es noch eine Orgelmusik gab, das Angebot, wer vielleicht mit dem Guntram Wurst noch mal das Gespräch suchen möchte oder wem etwas am Herzen liegt, was er gerne einmal besprechen und vielleicht auch darüber beten möchte, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen, einfach zurückzubleiben, und dann gibt es die Möglichkeit zum Gespräch und auch zum Gebet. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und wollen gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen und uns deiner Gegenwart gewiss sein können. Hilf uns, dass wir stets daran denken, wo wir hingehören und dies auch in unserem Leben sichtbar werden lassen. Das bitten wir durch den, dessen Opfer uns befreit hat von allem Irdischen, Jesus Christus, deinem Sohn, unseren Herrn. Amen.
Wir hören die Epistel, sie steht im dritten Kapitel im Brief an die Philipper, Verse 4 bis 14. Auch ich könnte mich auf menschliche Vorzüge berufen. Ich hätte dazu sogar mehr Grund als irgendein anderer. Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Ich bin von Geburt ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Fehler da. Aber dies alles, was mir früher als großer Vorzug erschien, habe ich durch Christus als Nachteil und Schaden erkannt. Ich betrachte überhaupt alles andere als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinem Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zudem möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch die Befolgung des Gesetzes aufgrund meines eigenen Tuns vor Gott bestehen, sondern nur noch, indem ich mich an das halte, was er durch Christus für mich getan hat. Darauf allein will ich vertrauen. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus, damit ich die Kraft seiner Auferstehung erfahre, so wie ich auch sein Leiden mit ihm teile. Ich sterbe mit ihm seinen Tod und habe die feste Hoffnung, dass ich auch an seiner Auferstehung teilhaben werde. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das neue Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Worte der Heiligen Schrift. Lob und Dank.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Matthäus, im Kapitel 7, die Verse 24 bis 29. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt, und die Stürme an diesem Haus rütteln, es wird nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Los sei dir, Christus.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich vor einigen Jahren mit meiner Familie Haus gebaut habe. Bevor das Haus errichtet und in die Höhe gebaut wurde, da wurde erst einmal in die Tiefe gegraben. Der Zweck des Ganzen war sehr einleuchtend. Damit das Haus einen festen Stand hat und stabil wird, muss es sicher und fest gegründet werden. Es braucht ein tragfähiges Fundament. In der ausgehobenen Baugrube wurde deshalb Schalung aufgebaut, die den Grundriss des Hauses abbildete. Und dann kam da Unmengen Bewährungseisen und Eisengeflecht hinein. Als alles fertig war, rollte ein großes Betonauto an und goss die ganze Schalung voll flüssigen Beton. Nach 3 Tagen war das ausgehärtet, die Schalung wurde entfernt, das Fundament, die Bodenplatte für unser Haus war fertig. Und dann fingen die Bauleute an, darauf die Steine zu mauern und das Haus in die Höhe zu bauen. Ich habe damals total gestaunt, wie fest und stabil so ein Haus gegründet wird. Nachdem ich das gesehen hatte, da bin ich sehr sicher, dass unser Haus stehen bleiben wird, auch wenn mal ein Sturm dran rüttelt oder mal zu viel Wasser kommen sollte. Das Thema Hausbau kommt auch in der Bibel vor. Jesus redet davon und wir haben ja gerade in der Lesung davon gehört. Jesus sagt, dass kluge Menschen ihr Haus nicht auf labilen Sand, sondern auf stabilen Felsen bauen. Er will damit etwas Wichtiges erklären. Für die Standfestigkeit ist das Fundament entscheidend. Wer sein Leben auf einem festen Fundament gründet, der hat auch dann noch Halt und Stabilität, wenn Stürme toben und wenn Kräfte wirken, die das Lebenshaus zerstören können. Was fest gegründet und verankert ist, kann äußeren Widrigkeiten trotzen. Ich denke, es gibt keinen Widerspruch, wenn ich sage, dass wir in vielerlei Hinsicht gerade stürmische Zeiten erleben. Und gerade in solchen Zeiten kommt ja mehr als sonst die Frage auf, was uns Halt, Stabilität und Sicherheit gibt. Der Apostel Paulus hat als Antwort auf diese Frage im 3. Kapitel des 2. Timotheusbriefes ganz wichtige Dinge für uns aufgeschrieben. Um einige Verse daraus soll es jetzt gehen. Wenn es stürmisch ist, und das kommt ja im Herbst doch gelegentlich mal vor, und wir trotzdem unterwegs sein müssen, irgendwie raus müssen, dann haben wir das ja schon alle einmal erlebt, wie einem dann der Wind heftig ins Gesicht bläst, wie er an uns zerrt und reißt. Wer dann nicht standhaft ist, kann umgeweht oder wenn der Wind besonders stark ist, sogar mal in eine Richtung getrieben werden, in die er eigentlich gar nicht gehen wollte. Der Paulus sagt nun in diesem Kapitel in der Bibel, dass uns stürmische Zeiten bevorstehen. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Mit der Formulierung letzte Zeit, da ist die Schlussphase dieser Erdenzeit gemeint. Die Zeit vor der Wiederkunft von Jesus. Wir wissen jetzt nicht genau mit einem Datum, wann diese letzte Zeit beginnt. Was wir aber wissen können, sind Kennzeichen dafür, weil uns in der Bibel an verschiedenen Stellen durch Jesus und auch durch Paulus einige Kennzeichen genannt werden. Und dann werden wir aufgefordert, speziell von Jesus, die Zeichen der Zeit zu erkennen, damit wir uns darauf einstellen und uns darauf vorbereiten können, dass wir stürmische Zeiten erleben. Und für diese Zeiten kündigt Paulus nun also schwere Umstände an. Ich weiß nicht, wer von euch sportbegeistert ist. Wer das ist, der weiß, dass es in der Schlussphase eines Fußballspiels oft, und das kann man auch übertragen auf Handball oder Volleyball, oft noch einmal ganz besonders hitzig und turbulent zugeht. Wenn die zurückliegende Mannschaft zur Schlussoffensive bläst, dann ist es für die in Führung liegende Mannschaft wichtig, davon nicht überrascht, sondern darauf vorbereitet zu sein, um sich nicht kurz vor dem Abpfiff noch den Sieg aus den Händen zu reißen zu lassen. Diesen Vergleich, den kann man gut auf uns anwenden. Der Feind Gottes, der Teufel, der unternimmt in der letzten Zeit noch einmal alles in seiner Macht Stehende, um uns Christen doch noch zu besiegen, um uns den Sieg aus der Hand zu reißen, um uns vom Weg in Gottes neue Welt abzubringen. Das tut er auf ganz vielfältige Weise, durch äußere Umstände wie Verfolgung, aber auch durch Verführung von innen. Es ist wichtig, dass uns das bewusst ist, dass wir nicht auf die List des Feindes hereinfallen. Stürmische Zeiten erleben wir gerade in vielerlei Hinsicht. In Europa ist Krieg und mancher fragt sich, ob er sich von der Ukraine aus weiter ausbreiten wird, vielleicht sogar bis zu uns. Mit der deutschen Wirtschaft geht es ziemlich steil bergab. Wir hören es täglich in den Nachrichten, weshalb die Angst vor Arbeitslosigkeit zunehmend umgeht. Die Preise für vieles steigen immer weiter und mancher fragt sich, wie er in der Zukunft alles bezahlen soll, wenn das so weitergeht. Zudem erleben wir eine starke Polarisierung in unserer Gesellschaft. Andere Meinungen werden kaum noch akzeptiert. Stattdessen wird sich gegenseitig in Schubladen gesteckt und das Gespräch verweigert. Ein Klima des Misstrauens und des Argwohns hat sich breit gemacht. Stürmisch ist es aber auch noch in anderer Hinsicht. Wir Christen erleben in zunehmendem Maße Gegenwind. Wer an der historischen Zuverlässigkeit der biblischen Berichte festhält und auch die von Jesus berichteten Wunder nicht bezweifelt, sondern schlichtweg für die Wahrheit hält und für historisch zuverlässig hält, der wird aus den Reihen der modernen Theologie als naiv und ungebildet bezeichnet. Gegenwind gibt es aber auch aus der Gesellschaft. Wenn wir an biblischen Überzeugungen festhalten und deshalb manches als falsch bezeichnen und nicht mitmachen, werden wir angefeindet und ausgegrenzt. Klar ist, und das sagt Paulus hier in aller Deutlichkeit, alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, werden Verfolgung erleben. Alle, schreibt der Paulus. Und auch Jesus hat es deutlich gesagt, wir kommen da also nicht drum herum. Wer zu Jesus gehört und dadurch neues Leben von ihm hat, der wird Unverständnis, Verachtung und im schlimmsten Falle Verfolgung erleben. Und wisst ihr, das hat einen ganz logischen Grund. Der Widersacher Gottes, der Teufel, der hasst das neue Leben in Jesus, weil dieses Menschen für ihn unerreichbar macht. Und deshalb kämpft er mit all seinem Hass dagegen. Auch Jesus hat es vorausgesagt, ihr werdet gehasst werden. Warum? Um meines Namens willen, weil wir Christen sind und an Jesus glauben. Von allen Völkern, fügt Jesus noch hinzu. Und Paulus sagt an anderer Stelle der Apostelgeschichte, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Wer sich treu und öffentlich zum Herrn bekennt, der wird Schwierigkeiten bekommen. Und weil es so ist, ist die Gefahr groß, vom Weg mit Jesus abgebracht zu werden und auf Irrwege geweht zu werden. In all diesen Umständen müssen wir uns aber nicht allein dem Sturm entgegenstellen. Unser Herr, der lässt uns nicht allein. Ansonsten hätten wir wirklich allen Grund, ängstlich und verzagt zu sein. Um trotz allem standhaft und treu in der Nähe von Jesus bleiben zu können, haben wir eine ganz starke Hilfe und einen ganz sicheren Halt. Und diesen stellt Paulus in den letzten vier Versen dieses dritten Kapitels des zweiten Timotheusbriefes in ganz eindrucksvoller Weise vor. Gottes eigenes Wort, die Heilige Schrift. Da heißt es in den Versen 14 und 15, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Stell dir mal vor, du bist im Sturm draußen unterwegs und der Sturm hat so viel Kraft, dich umzuwehen. Zum Glück gibt es aber ein stabiles Geländer. Würdest du dich daran festhalten? Ich bin ziemlich sicher, dass du das tun würdest. Ich übrigens auch. Das ist ja auch das einzig Vernünftige. Wenn es einen Halt gibt, der davor bewahrt, umgeweht zu werden, dann sollte man ihn ja in Anspruch nehmen. Die reine Existenz des Geländers nützt aber nichts. Halt bekomme ich nur, wenn ich mich auch daran festhalte. Nur dann kann das Geländer auch mich festhalten. Und genau darum geht es hier, um stürmischen Zeiten zu trotzen und vor den damit verbundenen zerstörerischen Einflüssen bewahrt zu bleiben, ist es notwendig, dass wir an der Lehre des Wortes Gottes festhalten, dass wir dabei bleiben. Das beständige Festhalten und Bleiben am Wort Gottes, das bewahrt uns genauso vor dem Straucheln und Fallen im Sturm, wie es das Festhalten an einem Geländer tut. Entscheidend ist, damit verbunden zu sein, um gehalten zu werden. Ich denke, es besteht heute die große Gefahr, im Fahrwasser des Zeitgeistes Altes loszulassen und stattdessen angeblich neueren Erkenntnissen Glauben zu schenken und hinterherzulaufen. Deshalb ermahnt Paulus nachdrücklich, haltet das Evangelium fest, bewahre dieses bewährte Gut und schütze es vor schlechten Einflüssen. Bleibe dabei und lass dir nichts Neues einreden und damit die Wahrheit ausreden. An Gottes Wort fehlt nichts. Es muss nichts ergänzt, nichts modernisiert, nichts gestrichen und nichts verbessert werden. Paulus gebraucht hier das Wort Gewissheit. Ich denke, das ist ein wichtiges Wort. Wir Christen haben keine vage Vermutung, so nach dem Motto, es könnte ja sein oder so genau wissen wir es auch nicht. Nein, wer mit Jesus als seinem Herrn lebt, der hat Gewissheit, der hat Heilsgewissheit. Und diese Gewissheit, die haben oder bekommen wir gerade dadurch, dass uns die Schrift, dass uns die Bibel Weisheit gibt, wenn wir darin lesen und uns zur Erkenntnis des Heils führt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir der Bibel vertrauen und sie nicht nur besitzen, sondern auch täglich darin lesen. Wenn wir das Wort lesen und auf das hören, was es uns sagt, dann bekommen wir Erkenntnis und Orientierung, Wegweisung, um an den gefährlichen Klippen des Lebens vorbei gerettet zu werden und sicher bei unserem Herrn anzukommen. Die beiden letzten Verse in diesem Kapitel, die Verse 16 und 17, sind absolut bedeutsam. Das sind sie deshalb, weil Paulus darin begründet, warum Gottes Wort der absolut verlässliche und sichere Halt für uns ist. Er erklärt nämlich die unbedingte Glaubwürdigkeit der Schrift. Da heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Wenn man heute die Frage stellt, ist die Bibel Gottes Wort oder enthält sie es nur in Teilen, dann bekommt man sehr oft die Antwort, sie enthält es nur in Teilen. Leider wird das heute an den Universitäten so gelehrt und von vielen deshalb geglaubt. In der Folge wird manches in der Bibel als Menschenwort interpretiert und als für uns nicht verbindlich aussortiert. Für die Beantwortung der Frage, ob die Bibel Gottes Wort ist oder nur teilweise enthält, stehen hier ganz wichtige Worte, die Klarheit und Sicherheit geben. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Die ganze. Damit ist schon mal klar, es gibt keine Schrift in der Bibel, die nicht von Gott wäre. Die Verwendung der Einzahlform von Schrift macht außerdem die Einheit deutlich. Es sind eben nicht mehrere Schriften, die mal mehr oder mal weniger von Gott wären. Die Schrift ist ein Ganzes und sie ist von Gott eingegeben. Was ist mit diesem Wort eingegeben gemeint? Geschrieben und zusammengestellt wurden die Bücher und Briefe der Bibel ja von Menschen, von Paulus, Johannes, Jakobus und anderen. Gott hat durch seinen Heiligen Geist die Menschen inspiriert, die geschrieben haben, sie in ihren Gedanken angeleitet, das aufzuschreiben, was er für uns Menschen festhalten und uns mitteilen wollte. In der griechischen Originalsprache des Neuen Testamentes, da steht für den Ausdruck von Gott eingegeben nur ein Wort. Es hat die Bedeutung Gott gehaucht. Das hat zwei Bedeutungen, von Gott ausgehaucht und von Gott eingehaucht. Von Gott ausgehaucht bedeutet, dass die Worte der Schrift seine Worte sind. Sie kommen von ihm. Dass Gott die Worte eingehaucht hat, bedeutet, dass er seine Worte Menschen einhauchte, damit diese sie schriftlich festhalten. Und wisst ihr, da haben wir eine Parallele zum Schöpfungsbericht, als Gott dem Menschen seinen Lebensodem einhauchte und der Mensch dadurch aus toter Materie ins Leben kam. Und wisst ihr, das ist bei der Bibel auch so. Die Bibel ist deshalb Gottes lebendiges Wort, weil sie von seinem Lebenshauch erfüllt ist. Das ist der Grund, warum sie göttliche Kraft hat und eben nicht ein Buch wie jedes andere ist. Deshalb hat Gottes Wort göttliche Kraft, gibt Halt und bringt das Leben, wenn man ihr glaubt. Wichtig ist übrigens auch folgendes Teil: Die Schrift ist eingegeben. Also die Worte, auch die Worte, nicht nur die Botschaft. Die Schreiber haben das nicht so geschrieben, wie sie gerade wollten. Die verwendeten Wörter in den Originalsprachen stehen gerade deshalb darin, weil Gott sie den Schreibern eingegeben hat. Und es ist für das Lesen der Bibel wichtig. Denn deshalb haben oft ganz bestimmte Worte eine tiefe Bedeutung und kommen nur an bestimmten Stellen vor. Sie erklären bei genauer Betrachtung den Sinn und die inhaltliche Zusammengehörigkeit verschiedener Bibelstellen. Es ist deshalb zum Bibellesen eine durchaus große Hilfe, zum genauen Erfassen des Textsinnes wortgenaue Übersetzungen zu verwenden. Nun darf man sich das aber nicht so vorstellen, dass die Schreiber bei der Entstehung der biblischen Bücher willenlose Marionetten gewesen wären. Jeder hat in seinem ganz persönlichen Stil geschrieben. Deshalb unterscheiden sich die biblischen Bücher auch in ihrer Art. Und doch hat der Heilige Geist alle Schreiber geleitet und geführt. Die Bibel ist ein von Menschen geschriebenes Buch, aber vor allem ist sie Gottes Wort. Gott lässt in ihr sein Wort durch Menschenwort sagen. Und wisst ihr, das wird wunderbar deutlich, durch einen Vergleich mit Jesus. Jesus war ja, als er auf dieser Erde gelebt hat, ganz Mensch. Er war aber auch ganz Gott. Er vereinte beides in sich. Äußerlich war er ein Mensch. In seinem Inneren, seinem Denken, Reden und Handeln war er aber ganz Gott. Und ist das so, ist es auch bei der Bibel. In äußerer Gestalt ist sie menschlich. Ein von Menschen geschriebenes Buch. Aber in ihrem Wesen, in ihrem Inneren ist sie göttlich. So wie Jesus das Menschliche und das Göttliche in sich vereint hat und trotz seines Menschseins doch ohne Sünde war, so ist die Bibel ein von Menschen verfasstes Buch und doch irrtumslos. Aus der Tatsache, dass Gott selbst die biblischen Bücher inspiriert hat, ergibt sich die Zuverlässigkeit und die Autorität der Bibel. Wenn heute die Fehlerlosigkeit und damit auch die Verbindlichkeit der Bibel in Abrede gestellt wird, dann ergibt sich doch die Frage, sollte Gott denn nicht in der Lage sein, uns sein Wort fehlerlos mitzuteilen? Wenn die Bibel fehlerhaft ist und heute nicht so, wie Gott sie eigentlich wollte, dann würde das doch bedeuten, Gott hat es nicht auf die Reihe bekommen, uns seinen Willen richtig zu übermitteln. Wenn er es aber nicht fehlerlos hinbekommen hat, wie könnte er denn dann allmächtig sein? Wenn wir glauben, dass Gott alle Macht hat im Himmel und auf Erden, dann schließt das den Glauben an die göttliche Autorität und Fehlerlosigkeit der Bibel ein. Wer nicht daran glaubt, der kann auch nicht an die Allmacht Gottes glauben. Das eine bedingt das andere. Ein weiterer Gedanke ist dabei wichtig. Gott ist absolut unveränderlich und damit verlässlich. Er ist gestern, heute und morgen derselbe. Wir Menschen sind das ganz offensichtlich nicht. Alles Menschliche unterliegt der Veränderung. Weil die Schrift aber eben nicht menschlichen Ursprungs ist, sondern von Gott selber kommt, unterliegt sie nicht menschlicher Veränderung, sondern sie ist so wie Gott selbst, absolut unveränderlich und verlässlich. Die Bibel ist Gottes gültiges Wort, von der ersten bis zur letzten Seite. Sie ist so, wie er sie wollte. Und sie gilt heute genauso wie vor 500 Jahren und wie in 100 Jahren. Aus der Entstehung der Schrift durch den Heiligen Geist ergibt sich ein wichtiger Rückschluss für das Lesen der Bibel. Der Heilige Geist ist der Sprachschlüssel zum Verstehen der Bibel. So wie eine Tür nur mit dem Schlüssel aufgeschlossen werden kann, mit dem sie zugeschlossen wurde, so kann auch nur der Heilige Geist Gottes Wort für uns aufschließen und verständlich machen. Nur mit ihm können wir die Bibel so verstehen, wie Gott sie gemeint hat. Deshalb können wir Menschen das auch nur dann, wenn wir wiedergeborene Christen sind, die dadurch den Heiligen Geist in uns haben. Deshalb möchte ich das sehr deutlich sagen, wenn das bei dir vielleicht noch nicht der Fall ist, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, wenn du noch kein neues Leben in Jesus hast, dann kannst du das heute ändern. Ist ja schön gesagt worden. Ich lade dich herzlich ein, nach dem Gottesdienst Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen und dadurch den Heiligen Geist zu bekommen und durch ihn von Neuem geboren zu werden. Gott hat sein Wort mit einer Absicht gegeben. Wir sollen einen Nutzen davon haben. Weil seine Worte göttliche Kraft haben, bewirken sie etwas, wenn wir sie lesen. Da heißt es im Vers 16b, ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Vier Dinge werden uns hier als Nutzen der Schrift genannt. Ein erstes, Die Schrift lehrt, die Wahrheit zu erkennen. In der Bibel erfahren wir alles über die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Es wird der Zusammenhang zwischen der Sünde, der Trennung von Gott, der dadurch eingetretenen Verlorenheit, der Erlösungstat von Jesus und der Zukunft in Gottes neuer Welt erklärt. Wenn wir die Schrift lesen, dann belehrt sie uns darüber. Wir gewinnen Einsicht, wir begreifen Zusammenhänge und dadurch wird es uns möglich, die Wahrheit über Jesus zu erkennen, dass er der Retter für uns Menschen ist. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der so viele angebliche Wahrheiten verbreitet werden, die doch in Wirklichkeit nichts anderes sind als Lügen des Feindes, ist es so wichtig, die Wahrheit über Jesus durch die Schrift zu erkennen. Wenn wir Wahrheit und Lüge unterscheiden wollen, dann müssen wir die Bibel lesen. In vielen neueren geistlichen Bewegungen, da wird heute die Lehre aus der Schrift oft vernachlässigt. Es geht da mehr um Erfahrungen und Gefühle. Und das hat zum Teil schwerwiegende Folgen. Denn wenn die Lehre aus der Schrift als Folge das Erkennen der Wahrheit hat, dann ergibt sich ja im Umkehrschluss, dass ohne Lehre kein Erkennen der Wahrheit möglich ist. Deshalb schreibt Paulus im Römerbrief: So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns durch das Wort Gottes belehren lassen. Denn aller Glaube kommt von dem, was Gott uns in seinem Wort mitteilt. Ein zweiter Nutzen der Schrift: Sie überführt von Sünde. Und das macht die Bibel ja sehr eindeutig. Sie deckt das Problem der Sünde auf. Sie macht deutlich, dass wir Menschen nicht so sind, wie wir sein sollten, sondern dass wir durch die Sünde verdorben und von Grund auf böse sind. Viele Menschen denken ja heute: Ja, mit mir ist doch soweit alles gut. Ich bin ganz okay, lebe anständig. Ich habe kein Problem. Wozu sollte ich dann einen Retter brauchen? Die Bibel macht klar: Es gibt ein Problem, was gelöst werden muss. Die Trennung von Gott, die in der Endkonsequenz zur Verlorenheit führt. Wenn ein Mensch nicht erkennt, dass er ein Problem hat, dann sucht er auch nicht nach einer Problemlösung. Zuerst muss das Problem erkannt werden. Deshalb ist die Bibel so etwas wie ein Spiegel, der uns Menschen unseren tatsächlichen Zustand vor Augen führt. Wir sind verlorene Sünder, an denen sich etwas ändern muss, wenn es nicht schlimm enden soll. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn man früh in den Spiegel schaut, so kurz nach dem Aufstehen, dann erschrickt man ja manchmal, wie man aussieht. Also zumindest ist es bei mir so. Und dann kommt man zu der Erkenntnis, dass man so das Haus besser nicht verlassen sollte. Und dann unternimmt man etwas dagegen, nimmt einen Kamm, Bürste oder den Föhn und bringt die Haare in die richtige Richtung. Und wisst ihr, im übertragenen Sinne soll die Bibel bei uns genau das bewirken, dass wir das Problem erkennen, um dann offen für eine Lösung zu sein. Ein dritter Nutzen der Schrift: Sie bringt auf den richtigen Weg. Die Schrift hilft nicht nur zu der Einsicht, durch die Sünde auf dem falschen Weg zu sein. Das wäre ja nur ein halber Nutzen. Sie weist auch den richtigen Weg und stellt ihn vor. Dieser richtige Weg ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist der richtige und gleichzeitig der einzige Weg zur Rettung, zur Vergebung und zur Versöhnung mit Gott. Die Bibel ist also für uns ein Wegweiser und eine Orientierungshilfe. Wenn wir ihr folgen, bewahrt sie uns davor, mit der breiten Mehrheit auf dem breiten Weg ins Verderben zu gehen. Sie zeigt uns stattdessen, und führt uns gezielt auf den schmalen Weg, den eben nicht die Mehrheit geht und der deshalb schwieriger zu finden ist. Aber dieser Weg führt zur Rettung. Manchmal tun ja auch wir Christen, die vielleicht schon lange im Glauben leben, verkehrte Dinge. Wir sind falsch unterwegs, weil wir irgendwo mal falsch abgebogen sind, ohne uns vielleicht dessen bewusst zu sein. Umso wichtiger ist es dann, darauf hingewiesen zu werden. Und das macht Gottes Wort. Es korrigiert uns, wenn wir darin lesen. Und ich denke, das haben wir alle immer wieder nötig. Es ist ja gefährlich, sich als Christ selbstzufrieden zurückzulehnen und zu denken, ich bin ja nun auf dem richtigen Weg, da kann ja nichts mehr passieren. Das macht träge und sorglos. Und das wissen wir alle aus dem Auto, dann hat man sich ganz schnell verfahren, wenn man sich nicht mehr konzentriert und ist vom richtigen Weg abgekommen. Wir müssen darauf achten, dass die Schrift immer wieder uns Kurskorrektur gibt, damit wir auf Jesus ausgerichtet bleiben. Und ein vierter Nutzen, die Schrift erzieht zu einem gehorsamen Leben. Als ich mich bemüht habe, zusammen mit meiner Frau unsere Kinder zu erziehen, da habe ich ihnen gesagt, was ich von ihnen möchte und erwarte. Das Erziehungsmittel war also mein Wort. Und genau das ist das Wort unseres himmlischen Vaters für seine Kinder. Durch sein Wort möchte er uns einerseits erziehen, aber auch anleiten, so zu leben, wie er es möchte, wie es zu ihm als unserem Vater passt und aber auch, wie es zu unserem Besten ist. Das Wort Gottes ist die Anleitung zu einer Lebensweise, die Gott gefällt, die durch Unterordnung und Gehorsam ihm gegenüber gekennzeichnet ist. Es hilft uns dabei, als Gotteskinder der Art unseres Vaters zu entsprechen. Manchmal klagen wir ja über unsere Kinder, dass sie nicht auf das hören, was wir ihnen sagen, dass sie ungehorsam sind. Was wird Gott, der Vater, in dieser Hinsicht über uns denken? Die Schrift hat einen konkreten Nutzen für uns. Sie ist aber auch mit einem ganz bestimmten Zweck gegeben. Und das ist im Vers 17 benannt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir für alles ausgerüstet sind, womit wir im Leben konfrontiert und wodurch wir herausgefordert werden. Er hat es uns gegeben, damit Schwierigkeiten und Gegenwind uns nicht umhauen, sondern dass wir ihm gewachsen sind. Gott möchte, dass wir unser Leben auf dem Fundament seines Wortes gründen und uns durch sein Wort leiten und führen lassen. Damit will er uns gelingendes Leben schenken, es vor Zerbruch bewahren und das Erreichen des Ziels bei ihm ermöglichen. Gott hat uns sein Wort aber auch gegeben, dass wir seinen Willen kennenlernen, dass wir uns danach ausrichten und dass wir danach handeln. Er möchte, dass dadurch seine Art an uns sichtbar wird, damit er durch uns anderen Menschen begegnen kann, um sie zu sich zu rufen und zu retten. Dafür ist die Voraussetzung, dass wir uns Gott unterordnen und nach seinem Willen leben wollen und uns deshalb durch das Lesen und das Festhalten an seinem Wort ausrüsten, befähigen und anleiten lassen. Dafür hat uns Gott sein Wort gegeben. Der Feind Gottes hat zum Ziel, uns vom richtigen Weg mit dem Ziel Ewigkeit beim Herrn abzubringen. Er gibt sich deshalb alle Mühe, uns vom Wort Gottes wegzubringen und uns dadurch den Halt zu nehmen. So wie ein Geländer keinen Halt mehr hat, sondern zusammenbricht, wenn die tragenden Stützen angesägt werden, so versucht er, dem Wort Gottes seine stützende Kraft für uns zu nehmen, indem er es als unzuverlässig und überholt erscheinen lässt. Wenn ihm das gelingt, dann werden wir der Kraft beraubt und verlieren den Halt. Und dann kann er uns dorthin und dahin treiben und zu Fall bringen. Das einzige, dafür aber überaus wirksame Mittel gegen alle Verirrungen, Lügen und Versuchungen der letzten Zeit ist das Festhalten an Gottes Wort. Wenn wir darin lesen und seiner Kraft vertrauen, dann bekommen wir Orientierung in chaotischen Zeiten, eine lohnende Perspektive in einer Zeit großer Verunsicherung und Perspektivlosigkeit, eine unerschütterliche Hoffnung, wo ansonsten viele Hoffnungen wie Seifenblasen platzen, Mut und Zuversicht, wo sonst die Angst regiert. Wir bekommen Gewissheit der Rettung und Sicherheit des Heils in einer Zeit, in der so vieles ungewiss ist und Sicherheiten wegbrechen. Vor allem aber bekommen wir Halt, wenn der Sturm am Lebenshaus zerrt und es zum Einsturz bringen will. Ich will nochmal auf das Bild vom Anfang zurückkommen. So wie ein Haus einen festen Halt hat, wenn es auf einem guten Fundament gebaut ist, so haben wir Christen Halt, wenn wir auf dem Fundament des Wortes Gottes verankert sind. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und in einem bekannten Lied von Theo Lehmann und Jörg Swoboda heißt es, bleiben wird nur, also auch in allen Stürmen, die kommen werden, bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Das Wort Fundamentalist ist ja heute sehr negativ besetzt. So werden Menschen bezeichnet, die aus religiösen Motiven Attentate verüben. Zunehmend wird es aber auch für Christen gebraucht, die fest und unverrückbar zum Wort Gottes stehen. Vom eigentlichen Wortsinn her sagt Fundamentalist aber etwas Positives aus. Dieser Mensch hat festen Boden unter den Füßen. Er steht auf einem Fundament, was auch hält. Wir Christen sollten und müssen in diesem positiven Sinne Fundamentalisten sein, die auf dem sicheren und haltgebenden Grund des Wortes Gottes stehen. Wenn wir das tun, dann haben wir eine tolle Zusage unseres Herrn, die er uns in der Offenbarung im 3. Kapitel gegeben hat und die sich ganz explizit auf die letzte Zeit bezieht. Da sagt Jesus, weil du mein Wort bewahrt hast, das dir die Kraft gibt, auszuharren, werde auch ich dich bewahren in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Was für eine wunderbare Zusage. Wenn du das Wort bewahrst, wird dich der Herr bewahren. Er wird dafür sorgen, dass sich das Böse nicht zu Fall bringen kann, indem du Kraft durch sein Wort bekommst. Das Böse macht keinen Bogen um uns. Wenn wir aber an Gottes Wort festhalten, dann wird es uns festhalten. Zum Schluss eine kurze Geschichte. Einige Jungen erlaubten sich einen frechen Silvesterscherz. Sie stahlen aus der Dorfkirche die große Altarbibel. Zu Hause schnitten sie respektlos in das Innere ein großes Loch, verbargen darin einen Knallkörper und verbanden einen Zünder mit dem Deckel des Buches. Gut verpackt legten sie die Bibel nachts vor die Pfarrhaustür. Am Neujahrsmorgen entdeckte der Pfarrer das Paket, öffnete es und fand darin die gestohlene Bibel. Voller Freude öffnete er das Buch. Da gab es einen großen Knall und dem Pfarrer flogen die Fetzen um die Ohren. Vom Schreck erholt und vom Dreck gesäubert, geht der Pfarrer in die Kirche und beginnt seine Neujahrspredigt mit der Geschichte von der explodierenden Bibel. Wer dieses Buch öffnet, muss mit Explosionen rechnen. Denn in diesem Buch ist Dynamit Gottes, eine lebensverändernde Kraft enthalten. Eindrücklich predigte er über die lebendige Macht des göttlichen Wortes, über die Macht, die in der Bibel verborgen ist und die sich in das Leben hinein auswirkt, wenn wir die Bibel öffnen und darin lesen. die Jungen, die neugierig gekommen waren, um einen explodierenden Wal zu erleben, wurden von den Worten so gepackt, dass sie ihren Streich bekannten und sich zu Jesus bekehrten. Wer Gottes Wort öffnet, darf mit der Kraft Gottes und der Macht Jesu rechnen. Welche Explosionen würden sich wohl in unserem Leben ereignen, wenn wir Gottes Wort ganz ernst nehmen? Die Bibel will gelesen und gelebt sein. Dann lässt sie die Mächtigen zittern und verleiht den Ohnmächtigen übermenschliche Kräfte. Denn das Wort Gottes ist Dynamit und Lebenskraft. Lasst uns deshalb alle miteinander der Bibel vertrauen, uns an ihr festhalten und auch täglich darin lesen. Lasst uns fest an der Hand von Jesus bleiben oder sie vielleicht auch ganz neu ergreifen, um mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein, hin zu dem herrlichen Ziel in seiner ewigen neuen Welt. Dann brauchen wir keine Angst in dieser Welt zu haben. Nicht vor schlimmen Zeiten, nicht vor dem Teufel, nicht vor Krankheiten, nicht vor Krieg und auch nicht vor dem Tod. Mit Jesus und seinem Wort haben wir sicheren Halt in stürmischen Zeiten. Amen.
Als Antwort auf diese Predigt wollen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Beim nächsten Lied, ihr dürft euch gerne wieder setzen, beim nächsten Lied möchten wir jetzt die Kollekte einsammeln, die für die eigene Gemeinde bestimmt ist.
Für das Gut, das du uns anvertraust. Danke, dass du immer wieder reichlich gibst. Segne du Geber und Gaben und schenke uns Weisheit, dies verantwortungsvoll in unserer Gemeinde einzusetzen. Schenke, dass dieses Geld hilft, unser Gemeindeleben zu bereichern. Amen.
Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Jesus Christus, mit Hoffnung, aber manchmal auch mit Sorgen schauen wir auf deine Kirche und unsere Gemeinde. Wir bitten dich für die Menschen in unserem Dorf, für die, welche dich als ihren Herrn erkannt haben, aber insbesondere auch für die, die dich noch nicht erkannt haben und auf der Suche sind. Wir bitten für die Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde, dass sie hier eine Heimat finden. Wir denken an die Kranken, an die Trauernden, an die Müden und Verzweifelten. Schenke du ihnen neue Hoffnung. Du, unsere Zuversicht, sprich zu uns und belebe deine Kirche und unsere Gemeinde heute, morgen und an allen Tagen. Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich.
Mit Unruhe verfolgen wir die Nachrichten aus unserem Land. Wir sehen, wie der Streit unsere Gesellschaft lähmt. Wir sehen, wie Tausende um ihre Arbeitsplätze bangen. Wir sehen, wie Angst vor Fremden die Herzen verhärtet. Und wir sehen, wie deine Gebote ersetzt und vergessen werden und menschliche Regeln an ihre Stelle gerückt werden. Du Gott des Lebens, wir denken an die, die in unserem Land Verantwortung tragen. Sprich du und wecke in ihnen deine Barmherzigkeit. Wir rufen, Herr, erbarme dich.
Herr unser Gott, du Schöpfer und Erhalter alles Lebens, durch deine Gnade dürfen wir leben. Deine Gerechtigkeit sieht vor allem auf die Schwachen und Benachteiligten. Dein Wort ist uns Halt und Licht. Wir vertrauen auf deine Barmherzigkeit in all den Herausforderungen und Unsicherheiten. Ja, hilflos verfolgen wir diese ganzen beunruhigenden Nachrichten aus aller Welt, die kriegerischen Auseinandersetzungen und den Hass, die immer mehr zunehmen. Wir bitten dich um Frieden in der Ukraine. Segne die Menschen, die dort nun schon seit 2,5 Jahren unter der Aggression Russlands leiden. Du siehst die Angriffe auf Israel von der Hamas in Gaza, der Hisbollah im Libanon, den Houthi im Jemen und aus dem Iran. Gib Gnade, dass die Kämpfe bald beendet werden und die Menschen in der ganzen Region Frieden suchen. Wir nennen dir aber auch die Bürgerkriege im Sudan, im Jemen, in Syrien und in Myanmar. Herr, lass auch dort wieder Frieden werden. Und wir denken gerade heute an die Menschen in den USA und an die bevorstehende Präsidentschaftswahl. Du weißt um alles Polarisieren und Spalten. Lass auch dort deinen Frieden einziehen. Herr, und lass diese Wahl so ausgehen, dass deine Größe sichtbar wird, dass du geehrt wirst und dass es dem Land zum Frieden und zum Wohl dient. Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich.
Mit Sorge verfolgen wir das Leiden der Schöpfung. Wir wissen, dass wir ihr zu wenig Zeit geben zur Regeneration und fordern zu viel von ihr. Wir wissen, dass die Wälder und Meere leiden. Wir wissen, dass Arten sterben. Wir wissen, dass Menschen und Tiere von Fluten getötet werden. Du Atem der Schöpfung, wir denken an die Vorbereitung zur UN-Klimakonferenz. Sprich du und bewahre uns vor Resignation. Wir rufen, Herr, erbarme dich.
Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich darf euch den Segen Gottes zusprechen und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Der Friede dieses Herrn sei mit dir. Amen.
Ja, ein ganz herzliches Dankeschön an Guntram für seine klare Botschaft. Danke auch an den Chor und an die Petra für die musikalische Umrahmung. Wir hören jetzt noch ein Orgelstück und danach, wie schon der Thorsten angekündigt hat, besteht die Möglichkeit zum Gespräch. Guntram wird bereit sein. Es hat vielleicht manchen von euch dieses oder jenes angesprochen aus seiner Predigt. Vielleicht ist es auch einfach notwendig, denkt sich mancher, dass ich diese Entscheidung, mit Jesus durchs Leben zu gehen, ganz neu festmache. Dann kommt bitte nach vorn. Guntram wird sich die Zeit nehmen, mit euch darüber zu reden. Und wer einfach nur ein Gebet möchte oder eine Segnung für irgendwas, was ihm auf dem Herzen ist, ihr seid auch herzlich eingeladen, nach vorn zu kommen. Auch wir drei stehen für euch bereit, um mit euch zu beten. Ansonsten wünsche ich allen einen gesegneten Sonntag und einen guten Nachhauseweg, eine behütete neue Woche.